Wir haben heute wahnsinnig viele Outtakes. Ich fange jetzt einfach an. Sebastian und freue mich heute in große Runde zu sein und begrüße den Fred. Hallo.
Hallo, lieber Basti. Und
den Udo. Hallo.
Ja, servus.
Ja, schön, euch alle wieder zu hören. Schön, dass wir da in gemeinsamer Runde da sitzen können. Und schön, dass diese Aufnahme hier zustande kommt nach so vielen tollen technischen Problemen. das könnt ihr ja glücklicherweise da draußen alle nicht hören, aber wie lange haben wir jetzt gebraucht?
Anderthalb Stunden.
Yay. Genau, und jetzt können wir endlich in diese schräge Fiktion richtig schön eintauchen. Mhm. Vorher vielleicht aber nochmal die Frage, Leute, wie geht's euch? Was habt ihr so in den letzten Tagen getrieben und Wochen? Und
das ist eine gute Frage. Viel gearbeitet und ein bisschen gechillt. Aber vor allem ist ganz viel los und ich hatte auch ganz viele Gäste da. Meine liebe Nichte hat bei mir Praktikum an der Schule gemacht und war zwei Wochen bei mir und das war sehr schön, aber natürlich war da auch ganz viel los. Dann war der Chris, der alte Sänger von unserer Band, da ein paar Tage und ich war auch zwischendurch in Leipzig und wir haben uns getroffen und mal wieder eine Probe gemacht, Basti, ne war. Und einfach voll, sau voll, aber ich habe es geschafft, ein, zwei Filme zu gucken. Und wir haben ja unsere alte Tradition, Sachen zu empfehlen, leider weggelassen, aber die Serie Last of Us, große Empfehlung.
Habe ich noch nicht gesehen.
Basierend auf dem
Computerspiel, was auch schon gigantisch großartig war und es ist eine filmische Freude. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das zu gönnen oder zu kaufen, tut es. Es wird euch gefallen. Es wird euch wirklich sehr gut gefallen, bin ich mir sicher.
Okay, gut zu wissen.
Höre ich nicht zum ersten Mal.
Stimmt. Bei mir auch alles gut soweit. Das Wochenende war sehr ruhig und angenehm. Dann kam der Wochenstart, da ging alles in die Binsen. Aber jetzt sind wir hier in einem ruhigen Raum und alles ist gut. Ja, und bei mir hielt der Kampfsportfilm Wahn an. Ich habe mich irgendwie durch wie viele Kampfsportfilme jetzt durchgeackert. Und bin auch nach wie vor noch so ein bisschen dabei, aber ich glaube, so langsam ebbt die Welle ab. Aber ich will es lieber nicht zu laut sagen.
Okay, ich bin sonst nicht mehr so der Kampfsportfilm-Fan oder vor allem der Boxsportfilm, aber es gab diesen einen mit Tom Hardy. Hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen. Der ist großartig, ne? Ja, der war gar nicht übel. Also ich habe ein paar sehr schöne gesehen und dann halt natürlich auch ein paar Vollaussetzer gesehen. Mhm. Und jetzt so die letzten Filme ging das so ein bisschen in das, so Mortal Kombat-Gedöns und so ging es ein bisschen in die etwas trashigere Richtung runter. Mhm. Obwohl, ich habe jetzt auch noch den Wrestler zwischengeschoben, den hatte ich vorher auch noch nicht gesehen.
Der ist auch super.
Ah, mit dem hatte ich sogar ein paar Schwierigkeiten. Also der war super gedreht und super gespielt, aber ich fand, irgendwie hat er mich persönlich nicht gekriegt. Mich hat die Geschichte nicht so richtig berührt, keine Ahnung. Vielleicht auch falscher Abend, ich weiß es nicht genau. Da haben mich andere Filme eher gekriegt, aber also zumindest sah er sehr schön aus und wie gesagt, schauspielerisch auch über jeden Zweifel erhaben, definitiv. Basti, wie geht's denn dir?
Hier ist soweit alles im grünen Bereich. Wahnsinnig viel zu tun. Ich freue mich auch auf bald Urlaub und auf eine witzige Kollaboration, die ich dann bald in Düsseldorf erleben werde. Später dann dazu mehr, wenn wir dann über die Folge, über eine Spezialfolge sprechen. Dazu dann aber an geeigneter Stelle mehr. Und ich habe ansonsten nur keine weiteren Hausmeisterthemen mehr. Würde nur noch mal ganz kurz noch mal die Bitte an euch Zuhörerinnen da draußen noch mal geben. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann lasst uns bitte ganz gerne einfach mal ein paar Kommentare da. Gebt uns eine Bewertung und verzeiht ein paar Kommentare und Liebe. Da freuen wir uns immer drüber. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in Richtung Film. Und die Filmauswahl, die hat heute der Fred getroffen. Und damit möchte ich ganz gerne noch so ein neues, kleines Gimmick oder Prinzip bei uns nochmal vorstellen, was wir uns jetzt erdacht haben, dass wir jetzt in den Dreiergesprächen jeweils immer einer ist mit einem Film dran. Das heißt also, heute ist der Fred dran beim nächsten Mal bin dann ich dran und dann ist Udo dran und so in dem Wechsel. Und in den Zweiergesprächen wird das dann auch so sein, der Udo sucht mal einen Film aus und ich suche einen Film aus und genau. So wollen wir das machen und heute war der Fred dran und der hat sich schon seit langer Zeit Stranger Than Fiction, schräger als Fiktion, auf der Zettel geschrieben. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie der Fred denn überhaupt dazu gekommen ist.
Stranger Than Fiction, über den bin ich zufällig gestolpert, als der im Kino lief. 2007 muss das gewesen sein und da war ich relativ spontan in Leipzig in der Karl-Heine-Straße. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Kino hieß, aber du weißt, welches meine, nehme ich an.
Die Schaubühne Lindenfels.
Ah, die Schaubühne Lindenfels, genau. Da bin ich, glaube ich, mehr zufällig reingestolpert und schaut, was man schauen könnte. Ich kannte nur Will Ferrell und mochte Will Ferrell und den Hauptdarsteller von Stranger Than Fiction und dachte, guck mal rein. Ich habe eine sehr klamaukige Komödie erwartet und war sehr überrascht. Und jedes Mal, wenn ich den Film anspreche, festgestellt, so gut wie jedes Mal, dass einfach keiner diesen Film kennt. Und deswegen habe ich den auch hier reingeworfen, die Runde, weil ich finde, das ist ein Film, den zumindest mehr Leute gesehen haben könnten, als mein Eindruck ist. Und deswegen habe ich den euch so hingeworfen und bin sehr gespannt, wie der bei euch angekommen ist. Oder einfach allgemein auch über eure Eindrücke.
Absolut. Ich wollte gerade noch eine kurze Frage stellen. Was für ein Genre würdest du sagen, wo würdest du den Film hier einsortieren?
Das finde ich, würde ich lieber bei euch fragen. Ich möchte es euch fragen. Das ist auch ein Thema, was wir vielleicht dann nach der Handlung genau erörtern können, weil das ja nichts ist, was man mit einem Wort beantworten kann. Oder siehst du das anders?
Na, ich würde es wahrscheinlich sogar mit einem Wort beantworten. Deshalb hatte ich die Frage gerade auch auf der Seele, weil ich mir schon dachte, dass du es ein bisschen differenzierter betrachtest. Denn für mich hatte das ein unfassbar, ich sag mal, dick geschmiertes Rom-Com-Flair.
Definitiv. Naja, aber der Film ist keine eindeutige Rom-Com. Aber es ist zum großen Teil, würde ich behaupten. Deswegen sage ich ja, da kann man auf jeden Fall drüber reden.
Das stimmt. Ich habe ihn auf jeden Fall zum allerersten Mal gesehen. Mir ist der vorher auch noch nie begegnet, weil ich irgendwie gar nicht so ich bin überhaupt kein Kenner sowohl des Hauptdarstellers Will Ferrell als auch des Regisseurs. Ich kenne zwar natürlich Sachen, wo die irgendwie mitgewirkt haben, beziehungsweise was der gedreht hat. Ich kenne eher dann Sachen von Maggie Gyllenhaal oder Dustin Hoffman oder so, ne? Das sind schon eher Sachen, die mir mal begegnet sind. Aber also das Teil hier ist mir überhaupt ganz und gar nicht untergekommen. Von daher, definitiv Erstbegegnung. Basti, bei dir auch, ne?
Erstbegegnung und ich habe es auf dem Schirm gehabt, schon länger, weil Fred schon länger darüber gesprochen hat.
Ach so, ja.
Genau. Ansonsten, gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja, finde ich spannend, weil, na gut, da können wir ja so am Ende da ein bisschen die einzelnen Meinungen dazu aufdröseln. Ich glaube, ich finde es erstmal spannender, über die einzelnen Aspekte des Films zu reden und zu schauen, wie ihr das seht und ob ihr das anders seht als ich und was ihr da anders seht oder auch nicht.
Okay.
Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Ich habe schon den einen oder anderen Einblick schon erhalten. Ich habe schon mal Letterboxd ein bisschen orakelt und habe einfach mal geguckt, wie da so in der Bubble der Film besprochen wird. Der wird verhältnismäßig wenig besprochen. Aber die vom Udo, die Einschätzung habe ich schon gelesen. genau, okay. Da würde ich sagen, machen wir mal die Hard Facts, die üblichen Verdächtigen, um eine Grundlage zu schaffen. Ich hatte es bereits schon gesagt, der Film hier bekannt als schräger als Fiktion, Stranger Than Fiction, ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2006, hat eine Laufzeit von 108 Minuten, hierzulande eine FSK ab 6. Regie führte Mark Foster. Und Mark Foster ist ja jetzt du kein Unbekannter. Das ist so ein deutsch-schweizerischer Filmregisseur. Und den könnte man eventuell erkennen, weil der hat aktuell, läuft ein Film von ihm auf Netflix, glaube ich, Ein Mann namens Otto mit dem Tom Hanks. Genau.
Der auch gar nicht so schlecht sein soll, aber wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung schlägt, ja.
Genau, der hat dann auch den Real-Life-Film Christopher Robin gemacht. Wohingegen wahrscheinlich die meisten ihn kennen werden, ist wahrscheinlich World War Z und James Bond 007 und zwar ein Quantum Trost.
Ja, und Monsters Ball war damals auch relativ gehypt, als der im Kino kam.
Und ich muss persönlich hinzufügen, also ich verbinde den Mann eigentlich ganz weit vorne mit seinem Film Stay. Das ist so der Film, der mir am meisten von ihm im Gedächtnis ist, weil ich den noch mehrfach gesehen habe.
Den habe ich noch nicht gesehen, aber das habe ich jetzt bei der beim Drüberlesen auch entdeckt und dachte, den müsste ich vielleicht mal sehen.
Ja, ich habe den auch als wirklich ganz gut abgespeichert, vor allem mit einer sehr starken Naomi Watts. Also von daher, irgendwie verbinde ich den Mann einfach mit diesem Film ganz vorne weg.
Und wenn man sich das anschaut, es ist sehr überschaubar, aber er ist auf vielen, in vielen Genres unterwegs und hat sich ganz viel ausprobiert. Und ich glaube, da können wir mal einen Anker nachher mal legen, was so, so seinen Inszenierungsstil betrifft. Da gibt es ein paar coole Sachen und ein paar schöne Beobachtungen und mal gucken, was wir da uns noch zusammentragen können. Dann, das Ganze basiert auf einem Drehbuch von Zach Helm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, Zach Helm war mir bis zu der Recherche wirklich gar nicht so bekannt und dann habe ich mal ein bisschen reingeschaut, was der so alles gemacht hat und Leute, ich kenne wirklich nichts, überhaupt nichts, woran er beteiligt war, außer, dass er mal bei einer Folge bei Chicago Hope mal mitgespielt hat. Wahrscheinlich habe ich die irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie geht's euch mit dem guten Zach Helm?
Ich weiß nicht, wer das ist, außer bei dem Film. Also die anderen Filme kenne ich auch alle nicht.
Ich habe Deep Water gesehen und fand den gar nicht mal so gut, leider. Also den habe ich auch nach wie vor, den habe ich nicht vergessen, sondern wirklich sehr aktiv als echt nicht gut abgespeichert. Da sind so ein paar hanebüchene Dinge drin, wo man wirklich die Augen verdreht. Ist ein Film mit Ben Affleck und der Ana de Armas. Ich bin da auch eher über die Schauspieler angeraten. Und also, nee, war gar nicht meins. Aber da hört es bei mir auch schon auf mit dem Mann, keine Ahnung. Nee, ist mir sonst auch kein großer Begriff.
Ich habe kurz auch nur durch die Wertung seine Filme durchgescrollt und gedacht, okay, es scheint schräger als Fiktion, scheint sein einziger halbwegs gelungener Film gewesen zu sein.
Das wird noch zu diskutieren sein.
In der großen Bubble erfährt er ja aber relativ gute Kritiken, der Film, das kann man jetzt schon mal sagen. Also durchweg, also bei Letterboxd liegt er bei 3,5, was jetzt nicht so verkehrt ist.
Also du meinst Stranger Than Fiction jetzt?
Genau, genau.
Ja, und bei IMDb 7,5, also die allgemeine Wertung ist auf jeden Fall, dass der sehr bekömmlich ist, der Film.
Ganz genau. Wir werden aber noch darüber sprechen, Udo, du wirst noch deinen Part bekommen, in dem du dich da hier komplett ausranten kannst.
Alles gut, alles gut. Ich will mich gar nicht komplett ausranten. Ich bin ja nur manchmal nicht unbedingt der Meinung der Allgemeinheit. Das kommt vor.
Das musst du ja auch nicht sein.
Nee, wir können sehr gerne über den letzten Halloween-Film sprechen. Das können wir sehr gerne tun.
Nicht in diesem Gespräch.
Okay, lass uns bitte weiterziehen und zwar würde ich ganz gerne noch was über die gute Lindsay Doran sagen. Lindsay Doran, die könnte man nicht nur kennen, sondern die sollte man vor allen Dingen kennen, vor allen Dingen als sie als Produktionsleiterin bei dem 1984 erschienenen This is Spinal Tap mitgewirkt hat. Das ist so gleichzeitig ihr erster Film und ich weiß nicht, wer von euch da draußen den Film noch nicht kennt. Kennt ihr nicht, schaut ihn euch an, tut es, es lohnt sich.
Das stimmt.
Habt ihr den gesehen, This is Spinal Tap?
Ich will ihn seit Ewigkeiten sehen. Ich glaube, ich habe ihn immer nicht gesehen oder ich war arg besoffen, als ich ihn gesehen habe. Und das ist lange her.
Okay. Ich habe ihn gesehen mehrfach und bin großer Fan. Spinal Tap ist wunderbar.
Und dieser Podcast geht bis 11.
Genau, ich kenne die Zitate.
Okay.
Ja.
Gut. Und man muss dazu zu der guten Produzentin auch was sagen, der Lindsay Doran, die hat wirklich einen guten Start gehabt. Also das ging dann wirklich los mit weiter mit der Volltreffer, dann kam schon Ghost-Nachricht vom Sam, dann Schatten der Vergangenheit, die Firma, Sinn und Sinnlichkeit, Sabrina. Also da merkt man schon so, da ist so ein A auch schon so ein größerer roter Faden auch schon mit drinne. Hat an vielen Sachen auch noch weiter gearbeitet, wie zum Beispiel James Bond-Film, Der Morgen stirbt nie oder Mann mit der eisernen Maske, Die Welt ist nicht genug, also da war schon eine ganze Menge dabei, also gerade war sie auch für MGM ganz viel unterwegs und hat viel, ich sag mal so, größere A-Produktionen betreut und das merkt man dem Film hier schon ein bisschen an, da werden wir danach auf jeden Fall bei der Umsetzung auch immer mitsprechen. Musik, Britt Daniel und Brian Reitzel. Ich weiß nicht, ob ich die letzteren jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe zu den beiden tatsächlich gar nichts gefunden. Habt ihr zu den beiden irgendwas gefunden?
Gar nichts. Also nichts. Der eine hat so gut wie nichts gemacht und der andere Videospiele ganz viel vertont.
Okay. An der Kamera, Roberto Schäfer ist ein New York geborener US-amerikanischer Kameramann und der hat auch häufig zusammengearbeitet mit dem Mark Foster, hat unter anderem eben halt auch Quantum Trost gemacht, den Machine Gun Preacher, der hat aber auch diesen Edeltrash Geostorm aber auch gemacht. Ich weiß nicht, hat den jemand von euch mal gesehen?
Nee.
Also das ist wirklich Major League Trash. Wenn man da mal Bock drauf hat und das ein oder andere Bier zu viel getrunken hat, in große Runde ist, kann man sich das Ding schon mal geben. Genau, auf jeden Fall ein Mann, der weiß, was er da auf jeden Fall tut und mit Effekten umgehen kann. Und dann haben wir Schnitt, das ist Matt Chessie. Och, ich hoffe, ich habe den auch richtig ausgesprochen. Ja. Der hat auch wieder häufiger mit dem Regisseur zusammengearbeitet. Also hier tauchen die Filme sozusagen eigentlich wieder auf, die wir auch bei Mark Foster schon mit drin haben.
Zum größten genau. Teil, ja.
Scheint so eine eingeschworene Truppe zu sein, ja.
Ganz genau. Finde ich auch eine coole Sache, eingespielte Teams. Ja. Mag ich ja auch selber, auch bei Sets halt. Man muss sich auf neue Leute einstellen und weiß eben halt, was man bekommt und kann wahrscheinlich auch effektiver arbeiten. Genau, das war es zumindest erstmal, was den Start betrifft. Wie sieht's denn mit der Besetzung aus, Fred?
Ja, Will Ferrell haben wir gerade schon kurz angesprochen, den Udo interessanterweise gar nicht kennt. Man kennt ihn aus so grandiosen Filmen wie The Anchorman, den ich tatsächlich gut finde. Es gibt ein paar Filme, die ich echt mag, da gehört er auch dazu, die ich für einen Podcast vielleicht nicht vorschlagen würde, aber das sind so die Guilty Pleasures und da gehört dann Oldschool dazu. Oder Buddy der Weihnachtself ist ein Film, den ich tatsächlich auch mag, aber eigentlich öffentlich dazu nicht stehen wollte. aus Gründen, also es ist ganz weirder Saturday Nightlife, irgendwas klamaukiger Humor und das ist für ganz spezielle Momente und Launen das Richtige. Anchorman ist allerdings, erhebt das schon fast zur Kunstform. Also es ist schon in dem Klamauk-Genre ein großartiger Film. Also wenn ihr mal auf sowas Lust haben solltet, dann schaut euch den mal an. Will Ferrell als Ron Burgundy, ein Nachrichtensprecher, und es ist einfach nur extrem überdreht. Man muss da aber sich auf das Comedy-Niveau herunterlassen wollen.
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich hier die Letterboxd-Liste durchgucke von den gefühlt 100 Filmen, die da drin sind, habe ich, glaube ich, exakt 3 Dinger gesehen. Das war's dann auch.
Ich habe ein paar mehr gesehen. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber ich mag ihn einfach. Ich mag den einfach sehen und ich verbinde mit ihm eigentlich großen Klamauk und dieser Film sticht halt extrem raus. Also es ist schon fast eine ernsthafte Rolle, die er da spielt, wo das Comedy-Talent halt noch durchsticht. Aber Comedy ist ja, oder Humor ist was sehr Individuelles und entsprechend trifft es da immer, also wird man sich da schlecht einig. Maggie Gyllenhaal hat den weiblichen Gegenpart zum Rom-Com-Teil des Films gespielt. Die kennt man ja auch allgemein und wen man noch viel mehr kennt, ist Dustin Hoffman in der Position des Mentors, wenn man von der Heldenreise ausgeht und zu dem muss man auch nichts sagen, ebenso wie zu Emma Thompson als Karen Eiffel, Dustin Hoffman als Professor Jules Hilbert und Maggie Gyllenhaal als Anna Pascal und Emma Thompson als die Autorin Karen Eiffel. Queen Latifah habe ich jetzt keinen Hintergrund dazu. Man kennt sie einfach ein bisschen. Sie hat auch bei ein paar Filmen mitgespielt als Penny Asher und Linda Hunt, die mit ihrem sehr eindrucksamen Gesicht einem sehr bekannt ist, die kleine Person, als Dr. Mittag-Leffler oder wie auch immer im Original. Und ja, die anderen würde ich jetzt einfach mal weglassen, die da noch drin sind. Kennt man ein paar Gesichter, aber sind schwer zuzuordnen. Ja, oder wollt ihr noch einen nennen?
Nö, ich jetzt nicht. Basti, du?
Das ist so im Groben der Cast und hochkarätig mit Emma Thompson und Dustin Hoffman und eigentlich auch Maggie Gyllenhaal besetzt.
Ja, vielleicht noch sollte man noch Tom Hulce erwähnen, der hier den Dr. Cayley spielt. Das ist der Amadeus.
Ja, genau. Hier in einem ganz kleinen, witzigen, also schon fast ein Cameo zu sehen. Ja.
Ganz genau. Das gleiche gilt ja auch für Linda Hunt. Also es ist wirklich eine ganz kleine, winzig kleine Gastrolle. Genau. Was aber sehr die schöne Beobachtung ist, was ich gelesen habe, ist, dass die ganzen Figurennamen, die Nachnamen angelehnt sind an WissenschaftlerInnen.
Genau, Hilbert, den Mathematiker Hilbert kennt man vielleicht und
oder Escher.
Escher ist Kleffler. Den Namen hätte ich nicht zuordnen können. Dave soll irgendwie aus Odyssee 2001 der Name
2001,
sein.
2001, ja.
Harold Crick ist der, glaube ich, von der die DNA mitentdeckt hat. Watson, genau, Watson Crick und noch ein dritter waren das, genau. Der Name vom Will Ferrells Charakter. Genau, das ist der Cast.
Genau. Ich denke, das reicht auch erstmal soweit. Da haben wir uns hoffentlich ganz gut durchgemogelt. Jetzt wird es allerdings spannend, denn wir müssen erstmal nochmal wissen, um was es eigentlich in diesem Film Schräger als Fiktion geht. Und der Udo, der hat da was Tolles vorbereitet.
Naja, ich habe die DVD-Hülle hier liegen. Das ist ja immer so meine liebste Quelle, weil das immer so wahnsinnig gut recherchiert und auf den Punkt geschrieben ist. Da werden wir uns natürlich dieses Mal auch wieder vollumfänglich drauf verlassen, weil eine DVD-Hülle, die kann ja wohl nicht irren. Also.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. So, Schriftstellerin Karen Eiffel ringt mit sich, wie sie ihren letzten und möglicherweise besten Roman abschließen soll. Sie muss sich nur noch ausdenken, wie sie ihre Hauptperson Harold Crick am besten umbringen kann. Dann wäre ihr Buch fertig. Sie hat jedoch keine Ahnung, dass Harold Crick in der wahren Welt auf unerklärliche Weise tatsächlich am Leben und sich plötzlich ihrer Worte bewusst ist, die nur er hören kann. Fiktion und Realität prallen aufeinander, als der zunehmend bestürzte Harold begreift, was Karen mit ihm vorhat und sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren beginnt. Denn er muss dringend einen Weg finden, wie er das Ende ihres Romans und sein eigenes abwenden kann. Ja, ja, so. Da haben wir es schon.
Ist das meiste drin? Fehlen eigentlich nur zwei bis drei wichtigere Nebenstories, aber ja.
Ja, ist nur der ganze Rom-Com-Part weggelassen. Auch Dustin Hoffman ist erstmal als Part
Dustin
komplett rausgegangen.
Und sein Kumpan Dave, zu dem er zieht, also ist nicht so wesentlich.
Nee, also aber, auch der ganze Part, mit was unsere Hauptfigur überhaupt arbeitet und was er einen großen Teil des Lebens ausmacht. Na, sagen wir mal so, es ist eine ziemlich schluderige Inhaltsangabe, aber es gibt einen ersten Grundstein von dem, was hier passiert.
So. Ja, wir können es ja aus dem Stegreif vielleicht ganz kurz genau das ausbauen. Also er ist Steuerberater, Steuereintreiber oder Steuerfahnder, ist ein Zahlengenie, hört auf einmal Karen Eiffels Stimme und geht dann zur Psychiaterin, um sich beraten zu lassen, in der Hand, die ihm wiederum zu rät, einen Literaturprofessor aufzusuchen, Dustin Hoffman. Der dann wiederum mit ihm versucht rauszufinden, aufgrund der Zitate, welche Schriftstellerin es denn sein könnte, die da ein Buch über ihn schreibt. Und zwischendurch wird seine Wohnung zerstört. Er zieht zu seinem Arbeitskumpan Dave, den Schauspieler kennt man auch aus Arrested Development zum Beispiel, der Serie. Dann ist ganz nebenbei, entspinnt sich noch mit einer Cookie-Bäckerin, die er nach Steuern, nach deren Steuern er fahndet, quasi ein romantisches Verhältnis, der Maggie Gyllenhaal.
Ja. Und zu erwähnen vielleicht dann noch die Assistentin der Schriftstellerin, die überhaupt erstmal dafür sorgt, dass die Schriftstellerin, die nämlich eigentlich an einer ganz massiven Schreibblockade leidet, auch irgendwie mal dazu kommt, ihren Roman auch irgendwie auf den Weg zu kriegen. Denn damit hat sie eigentlich ziemlich starke Schwierigkeiten und ist sich überhaupt nicht bewusst, dass sie da was Gutes schreibt, sondern muss erstmal ein bisschen geschubst werden. Und das macht der Queen Latifahs Charakter sehr, sehr gekonnt.
Ich denke, jetzt haben wir die Story ziemlich gut erfasst.
So, wir schreiben die DVD-Hülle einfach neu.
Okay, ich druck's dir aus, kannst du draufkleben.
Perfekt, mach ich.
Okay, aber vielleicht so eine Grundsatzfrage einfach mal so reingeworfen. Also eigentlich möchte ich, wenn ich die Rückseite einer Hülle lese, dann lese ich die sehr wahrscheinlich eigentlich nur im Laden, weil es die mich anlässelt.
Teaser, genau.
Und mich ein bisschen anteasert. Mich interessiert nicht, was da in dem Film tatsächlich richtig passiert, weil das soll mir ja der Film ja erklären. Genau. Also als Teaser hat mir das schon gereicht, sagen so, das ist eine coole Ausgangssituation. Jetzt kommen wir aber zu einer wichtigen Frage. Hält denn der Film eigentlich das, was er da hinten eigentlich so ein bisschen so verspricht, also diese coole Prämisse sozusagen? Und ich glaube, das wird heute auch so ein bisschen so ein Hauptthema unseres Gesprächs nämlich sein. Weil hier sind schon so ein paar Worte gefallen wie Rom-Com. Mhm. Dann haben wir diese coole Ausgangssituation. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht das halt der Film? Und da muss ich schon mal was dazu sagen. Und zwar, als der Film anfing, nämlich mit einer Sprecherstimme, und wir haben so coole Einblendungen und wir sehen Will Ferrell in seinem Arbeitsalltag, also beziehungsweise wie seinen normalen Alltag, wie das startet, da wusste ich schon, alles klar, der Film, der wird mich von vorne bis hinten manipulieren, da ist so ein bisschen so cool underscoring music, du hast coole Einblendungen, man sieht sozusagen mit so einem Einblendungen sieht man sozusagen Daten, wie viel Füllstand ist in der Seife drin, wie oft putzt er sich wirklich die Zähne, und da sieht man immer so eine kleinen Icons, die da aufploppen, und das ist eigentlich auch so rein von der visuellen Umsetzung sehr, sehr cool gemacht, aber von Anfang an weiß ich schon, okay, das ist alles doch recht manipulativ, aber sei es drum, dann macht es der Film eben halt auch so, und das finde ich halt cool. Das heißt also, diese Thematik dieses Buchschreibers, der allwissende Buchschreiber, damit wirst du hier gleich sozusagen beworfen. Und das fand ich eigentlich ganz cool und setzte bei mir schon mal so einen Grundton und vor allem auch ein bisschen Verbindung mit der Musik. Also ich wusste ganz genau, das wird jetzt hier was locker Leichtes und nichts bitter Ernstes. Das fand ich eigentlich schon mal ganz cool. Und da wollte ich mal fragen, wie war das denn bei euch? Wie habt ihr denn das da wahrgenommen?
Ich gebe das mal an Udo weiter, da ich den Film, also mich eher interessiert, wie ihr es erstmal gesehen habt. Dann gebe ich mein Statement ab.
Also ich hatte mit dem Einstieg Probleme. Ich fand die Musik sehr gut, aber ich hatte bei vielen Dingen erstmal einfach immer wieder eine Frage im Kopf, und das ist die, wieso sehe ich das gerade? Wieso sehe ich diese Einblendung und auf viele kleine Dinge fragte ich mich, warum sehe ich das jetzt? Und ich hatte, glaube ich, vor allem ganz große Schwierigkeiten mit der Tonalität des Films, weil ich erstmal überhaupt nicht einsortieren konnte, was sehe ich da eigentlich gerade? Gut, ich war auch wirklich null vorbereitet, ich habe das Ding reingeschoben und kannte halt nur diese DVD-Hülle und dachte, ich lasse es mal völlig auf mich zukommen. Und fragte mich, boah, was wird denn das jetzt hier? Soll das eine Komödie werden? Fragezeichen. Soll das eher was Dramatisches werden? Fragezeichen. Also solche Dinge gingen mir durch den Kopf und ich konnte das im gesamten Start für mich erstmal nicht rauskriegen, weil mich die Tonalität auf keinem dieser Knöpfe so richtig erwischt hat, sondern es war irgendwo dazwischen und irgendwo nicht so richtig konkret. Ja, und so bin ich mit dem Ganzen erstmal einfach mitgegangen und dachte, ja gut, dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt so weitergeht, ne? Aber so von der reinen Form her, der Einstieg sah sehr gut aus, der Einstieg klang richtig gut. Ja, das kann man schon mal auf der positiven Seite sagen. Aber wie gesagt, hat bei mir erstmal einfach ziemlich viele Fragen aufgeworfen, warum ich das hier genau sehe. Und wie ich auch eine Connection halt zu dieser Hauptfigur für mich krieg und sowas. Obwohl die Hauptfigur eigentlich grundsätzlich mit diesen ganzen Spleens, die er da so hat, und mit diesen ganzen Ritualen und Abläufen, der grundsätzlich erstmal relativ interessant ist. Man fragt sich schon mal wirklich eine ganze Menge, warum dieser Mensch so ist und wo er daherkommt, wo es ihn hinbringt und was mit ihm jetzt da passieren soll und was es auch mit dieser Uhr auf sich hat, die auch sehr schnell eine Bewandtnis bekommt und irgendwie fast schon wie ein kleiner Nebencharakter eingeführt wird. Das hat zumindest schon mal eine gewisse Art von Neugier geweckt, wohin das führt, was das soll, was das mit mir auch machen soll und auf welchen Emotionen mich das vielleicht irgendwann irgendwie vielleicht anspringen könnte. Ja, ich glaube, so viel erstmal zum Einstieg.
Fred.
Finde ich spannend, weil prinzipiell geht es mir ähnlich, nur dass ich das als sehr gut und interessant wahrgenommen habe, dass es halt nicht eindeutig ist, dass der Film irgendwie locker leicht, aber trotzdem mit einem melancholischen Unterton anfängt, ist halt, also wirkt, als könnte es eine Komödie werden, aber als könnte es auch was anderes werden. Und und optisch ist es halt so hochwertig, dass ich zumindest mich da auch aufgefangen fühle und erstmal sehe, da waren Leute am Werk, die was verstehen und zumindest sehr sauber gearbeitet haben. Also der Film ist jetzt mein Eindruck und da bin ich gespannt, ob ihr das genauso seht, dass der prinzipiell sehr hochwertig ist und ja, ich glaube, vom Bild her sehr sauber, trifft es vielleicht auch am ehesten und gleichzeitig auf irgendeine dubiose Art und Weise sehr schön. Und ja, dann die erste Einblendung, die halt rätselhaft sind, klar, sollen ja auch rätselhaft sein und ne, haben genau das bewirkt. Ich frage mich, oh, was soll denn das? Und das wird er mir dann auch erklärt und es ist fancy und ja, der Film stimmt auf eine leichte, aber nicht zu leichte Unterhaltung ein. Und das hat mich gekriegt. Und was mich besonders kriegt, ist jede Story, die in der so ein bisschen in diesem mit dem Sci-Fi-Genre spielt, mit diesem wir verändern an der Realität ein bisschen, also dieses märchenhafte, Fantasy-artige, wir drehen ein Naturgesetz um und gucken und spielen das durch. Das kriegt mich so und so immer. Und an dem Punkt, wo ich glaube, er beim Zähneputzen das erste Mal der Stimme antwortet, bei dem Punkt, wo wir dann merken, okay, er hört die Stimme, da ist der Punkt erreicht, wo bei mir was angesprochen wird, was ich prinzipiell einfach mag. Also da bin ich einfach dabei und möchte wissen, möchte diese Was-wäre-wenn-Story, also was wäre, wenn ich Romanfigur wäre, wie das durchgespielt wird. Da bin ich total hooked. Mhm. Bis dahin war es einfach schön zu schauen und so, ach ja, also leitet einen schön hin und dann kommt ja relativ schnell die Stelle, nachdem also die Figur eingeführt ist, wie was für ein langweiliges Leben der hat. Dann so, zack, redet er mit seiner Zahnbürste und versucht, diese Autorenstimme anzusprechen. Das ist, ja, da war ich dabei.
Mhm.
Ja.
So ganz, ganz grundsätzlich lässt sich der Film am Anfang so ein bisschen zur Zeit, um die ganze Welt zu etablieren, wie er sich bewegt. Ich finde das tatsächlich ganz clever hier gemacht. Der Film spielt so im Großteil auch in Innenräumen ab. Das sieht man natürlich auch in der Visualität. Der Film ist ja auch wahnsinnig toll geleuchtet. Also Softlighting ist hier wirklich, also du hast hier das, ich glaube, das softeste Licht, was ich seit einer langen Zeit gesehen habe. Mhm. Das sieht alles so cremig und butterweich aus und in Verbindung mit diesen tollen Filmmaterial, die haben ja auch Kosak Eastman gedreht und das sieht wahnsinnig toll aus. Also sind wirklich schöne Bilder, die hier gemacht worden sind. Ist eine schöne Ästhetik. Passt doch zu dem Film, ist alles sehr, sehr, sehr glatt und sehr weich. Und ja, der Film nimmt relativ schnell Fahrt auf, weil wir müssen die Exposition halt klarlegen und ja, dann irgendwann hört er sozusagen die Stimme. Uns wird jetzt nicht gesagt, warum er sie auf einmal hört, aber es scheint in Verbindung mit der Uhr zu sein. Da wollte ich kurz fragen, was war das auslösende Moment oder geht das einfach los? Dass er sie hört, die Stimme.
Das ist irgendwie, das wird nicht so richtig klar, aber es wäre der Punkt, dass die Uhr verrückt spielt, an der Stelle setzt es ein. Das ist jetzt filmisch der einzige Punkt, wo man es festmacht, aber es wird nicht explizit gemacht, dass er ab da die Stimme hört, nur es wird gesagt, dass die Uhr spielt verrückt und ab da wird alles anders. Und danach kommt ja der Punkt, wo er dann auf einmal auf die Stimme antwortet. Also man kann es so zusammenführen, dass das der Punkt ist, wo er auf einmal ja, wenn man in der Lore irgendwie drin bleibt, ist es manchmal nicht ganz konsistent. Die lassen es ja relativ über den Film offen, wie das genau zusammenhängt. Man fragt sich dann, schreibt die Karen Eiffel gerade das Buch und das, was sie tippt, passiert das? Oder so wie es sich am Ende rausstellt, ist es eher so, dass sie vor 10 Jahren das getippt hat und er erlebt das jetzt. Aber was sie noch neu tippt, das ist ein bisschen, das sind unlogische Sachen drin. In dem Moment wird er nur gesagt, die Uhr spielt verrückt und später danach hört er halt, reagiert er auf die Stimme.
Das war auf jeden Fall der erste Punkt, wo ich erstmal schon mal direkt ein bisschen raus war, weil also das war das erste Mal in diesem Film, es sollen noch viele weitere Male folgen, wo ich mir dachte, warum zum Teufel passiert das jetzt gerade? Wieso? Also was ist der Grund davon? Was ist der Auslöser? Was macht der Film hier? Also das habe ich ganz oft in diesem Film und das war so der erste große Punkt, wo ich das sehr, sehr deutlich hatte, wo ich mich gefragt habe, was ist das hier und warum? Ja, spannend. Finde ich sehr spannend vom Drehbuch hier, weil das Drehbuch da manchmal sehr, sehr rigoros durchgreift und einfach irgendwelche Dinge entscheidet, die dann halt einfach irgendwie passieren. die dann, glaube ich, auf besondere Art und Weise schräg wirken sollen. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ziemlich schräg. Schräg auf jeden Fall als Fiktion, ja. ich habe das auch so ein bisschen so durchgedacht und ich finde diese Ausgangssituation eigentlich ganz cool, dass sozusagen deine eigene Romanfigur ein eigenes Leben entwickelt, ein Bewusstsein entwickelt und selbstständig in dieser Jetzt-Welt auch handeln und agieren kann. Das finde ich ganz cool. Und da könnte man wahrscheinlich ein richtig krasses Sozialdrama draus machen oder einen Horrorfilm oder sonst irgendwas. Aber der Film entscheidet sich, so mit den Mitteln einer Rom-Com zu arbeiten und eine ganz andere Geschichte zu erzählen, nämlich eine Liebesgeschichte. Also das heißt also, das ist sozusagen in einem ganz anderen Body eingebaut, diese ganze Geschichte. Und ich finde das einen interessanten Ansatz, weil das wird ja auch relativ schnell klar, wie das vorbereitet wird. Langweiliges Leben halt, ne? Wir wissen schon, das könnte in Richtung Happy End gehen. Die Ausgangszeichen müssen verändert sein. Also alles, was am Anfang irgendwie langweilig war, ist dann am Ende dann umgekehrt. Und da kann man sich schon so grob drauf einrichten, okay, das wird schon so ein bisschen locker und luftig leicht sein. Und ich hatte auch wieder, auch gerade als das dann so langsam Fahrt aufnehmen, hatte ich richtig so das Gefühl, alles klar, der Film, der will Tempo haben, das hat er auch die ganze Zeit gehabt, also da hat er gerade am Anfang, im ersten Drittel, relativ wenig Leerlauf, der fährt da recht gut voran und das finde ich tatsächlich auch ganz gut und da habe ich mich auch gut aufgehoben gefühlt. Also da passiert richtig viel Gutes und spätestens mit dem Moment, wo Dustin Hoffman sehr schnell erkennt, dass da was dran sein muss, dass er eine Romanfigur ist, da fängt der Film an, so ein ganz kleines bisschen so nach Luft zu greifen, weil da gibt's so, ich würde nicht sagen Stillstand, aber wird's ein bisschen ruhiger. Da wollte ich euch mal befragen, wie ihr das so wahrgenommen habt.
Das gebe ich erstmal an Uto weiter, weil ich da, oder ich überlege einfach mal live quasi. Das ist der Teil, wo ja auch die Rom-Com parallel dann Fahrt aufnimmt, ja. Und da wird er ruhiger und extrem cheesy. Also, während ich, wie gesagt, mich bis dahin an der Optik und auch an diesen Vorgaben vom Drehbuch überhaupt nicht gestört habe, ist im Gegenteil, das einfach sehr mein, dem entspricht, was ich einfach auch gern mag, bedient er sich dann eben dem Rom-Com-Teil und das kann man dann hinnehmen oder nicht und wird er ein bisschen langsamer. Es ist genau, glaube ich, bei einer Stunde ungefähr, nachdem er dann mit der anbändelt und dann anfängt, dort in diesem Cookie-Restaurant die Steuern durchwühlt. Das ging mir genau so, dass der Film sehr rasant wirkte, während er gleichzeitig sich ein paar Mal so ein bisschen Zeit lässt zwischendurch und weil es habt ihr bestimmt auch gemerkt, so absurde Situationen ohne Ton aussteht und dem einfach nur der Raumklang, also keine Musik ist und der so eine Sekunde zu lange wartet, da, um halt so das Weirdness-Gefühl aufzugreifen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Zum Beispiel, wo der mit Dave zum ersten Mal in diesem Aktenordnerraum da drin steht. Und diese Akten wie Meeresrauschen hört und dann kommt so ein Gespräch, man hört also dann irgendwann nur noch Raumklänge und dann haben sie so ein Gespräch und dann wartet er halt eine Sekunde zu lang, bevor die umschneiden, um so ein, dieses unbehagliche, wirde Situationsgefühl zu haben. Und da hat er so Momente, die einfach ein bisschen ruhiger wirken, schon mit drin, aber insgesamt rast der Film genau bis ungefähr zur Hälfte. Und ob das jetzt da mit Dustin Hoffman die Stelle war, weiß ich nicht genau, aber also auf jeden Fall dieser Rom-Com-Teil, der nimmt dann die Luft raus, bevor es dann aus meiner Sicht nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Ich habe den ganzen Film
auch so gesehen.
Ich habe den ganzen Film generell nicht als besonders schnell empfunden, muss ich direkt mal sagen. Und kann jetzt auch nicht sagen, dass der dann großen Durchhänger in der Mitte hat. Für mich schwappert da viel generell ziemlich vor sich hin. Was aber, glaube ich, ganz, ganz viel daran liegt, dass diese Weirdness auf mich leider nur sehr aufgesetzt wirkt. Also ich habe die ganze Zeit den Eindruck, mir wird immer wieder was reingedrückt, was besonders schräg, was besonders komisch, was besonders weird sein soll, was es für mich aber leider so nicht ist, weil es mir zu gewollt rüberkommt, zu sehr mit der Nase drauf gedrückt. Das ist jetzt, glaube ich, ein persönliches Problem von mir und dieser Art Humor, weil der Humor hier bei mir einfach nicht gezündet hat. Ich habe, glaube ich, im gesamten Film, wenn es hochkommt, zweimal geschmunzelt. Mehr ist da nicht passiert. Das hat mich auf einer Humorebene einfach überhaupt genau gar nicht angesprochen. weil ich es einfach nicht witzig fand. Also wirklich nicht. Auch an Stellen, wo man denkt, das könnte vielleicht witzig sein, war mir das so sehr on the nose und ich wusste so sehr, dass sowas passieren würde, wie zum Beispiel mit dem eingerissenen Haus. Ist irgendwie, die Szene hat mich schon dazu gebracht, dass sowas passiert. Ich war null überrascht und das ist eigentlich sehr überraschend, dass ich es nicht war, aber dem ist leider so. Da kann ich jetzt dann auch nicht groß sehen, dass ich da irgendwie einen Leerlauf in der Mitte hatte, weil ich muss schon ganz ehrlich sagen, eigentlich für mich die beiden richtig starken Parts in diesem Film, die mich am meisten gekriegt haben, sind eigentlich hier eben Dustin Hoffmans Figur, weil ich den irgendwie interessant fand. Ich hätte gern mehr von dem gesehen. Irgendwie, der war irgendwie schön. Der hatte da eine sehr interessante Funktion, der hatte da irgendwie was Besonderes mit drin. Und ich fand auch, dass die Figur von Queen Latifah auch so was Besonderes drin hat. Das waren so für mich die beiden Hoffnungsträger, die immer wieder geschafft haben, da irgendwie mein Interesse zu wecken und mich irgendwie nochmal an die Hand zu nehmen und mir ein bisschen was mitzugeben, ne? Und irgendwie ein bisschen was Erdiges mitzugeben. Das halt auch überhaupt nicht im Comedy-Bereich, sondern eher dann in ernsteren Gefilden. Aber da hatte ich großen Spaß dran, denen zuzuschauen. Deshalb war so gerade dieser Hoffman-Part in der Mitte für mich wirklich so ein bisschen erlösend, weil ich da gern zugehört habe, was der Mann da für Ausführungen hat und was der für Ideen hat. Nicht, dass ich das unbedingt alles so mitgehen konnte. Und wie gesagt, witzig fand ich es auch nicht, aber ich fand es zumindest unterhaltsam. So. Und dementsprechend mochte ich den Mittelpart eigentlich ganz gerne.
Ja. Das ist ganz spannend. Also Dustin Hoffman kann man natürlich immer zuschauen. Aus meiner Sicht ist das einfach, also es ist eine Standardrolle, die er spielt irgendwie. Es ist halt einfach Dustin Hoffman, aber Dustin Hoffman ist gefühlt immer super gut und immer interessant anzuschauen. Mhm. Aber ja, da haben wir natürlich schon ein Grundproblem, weil mich zum Beispiel der Humor eben komplett angesprochen hat. Und ja, der ist on the nose. Also es ist alles andere als subtil. Aber ja, das ist spannend. Also weil mich allein hatte schon das Thema nur geguckt. Also einfach dieses, okay, der ist jetzt eine Romanfigur, also und dann da bin ich halt dabei. Und visuell bin ich bei dem Film auch abgeholt und du bist ja komplett quasi gar nicht abgeholt dabei. Das ist schon echt spannend.
Beim Visuellen muss ich sagen, das ist schon okay. Also das hat mich weder voll abgeholt noch nicht abgeholt. Ich hatte ein, zwei Szenen, wo ich wirklich ein bisschen meckerig unterwegs war. Da war eine Szene, die wäre perfekt gewesen für einen Split-Diopter und die haben einfach keinen benutzt. Und ich saß wirklich vorm Bildschirm, ich wollte ihn schon anschreien. Wieso? aber das nur ganz am Rande. Aber trotzdem sieht der Film ja hochwertig aus. Ich will nicht sagen, das hat mich da überhaupt nicht erwischt. Es ist eher so, dass es mich einfach nicht berührt hat. Also ich würde das eher sehen in der Form von, das war alles irgendwie, ja, wenn man es jetzt auf den Punkt bringen will, alles irgendwie in der Form von Mittelmaß. So schwappert vor sich hin. Es ist ganz seicht, ist ganz locker flockig, aber interessiert mich jetzt auch alles nur eher vage. Ne? Und das, obwohl halt wirklich gute Leute dabei sind. Ich mag auch Maggie Gyllenhaal, mag ich wirklich gerne, ne? Secretary und Konsorten, die hat wirklich tolle Sachen gespielt und ich finde sie hier auch wieder durchaus äußerst sympathisch. Aber mir geht das nicht tief genug. Mir geht ihr Charakter nicht tief genug. Eigentlich will ich viel mehr über sie und ihren Hintergrund wissen. Und wenn ich so einen Rom-Com-Part sehe, der mein Gefühl auch zu einem gewissen Teil anspricht, dann möchte ich das auch richtig fühlen. Aber der Film bricht immer da ab, wo ich das spüren kann. Und das passiert mir sowohl bei Dustin Hoffman, das passiert mir auch bei dem Rom-Com-Part, das passiert mir auch bei der Schriftstellerin, wo mir viel zu wenig in die Tiefe gegangen wird. Weil auch da steckt doch eine richtig coole Geschichte drin. Da steckt doch ein richtig toller Charakter drin. Da kann man noch richtig tief reinsteigen und der Film tut es nicht. Er tut es an keiner einzigen Stelle. Er steigt einfach nicht ein, sondern er tippt das mal kurz an und dann zieht er weiter. Und das ist mir zu wenig. Das hat mich in vielen Momenten einfach enttäuscht zurückgelassen. Und also deshalb, ich will dem Film da gar nicht sagen, der ist doof. Das ist er nicht. Aber um mich zu kriegen, war das dann irgendwie zu seicht.
Ich glaube, du wolltest gerne einen anderen Film sehen, wenn ich das so richtig raushöre.
Das Gefühl habe ich auch, dass du, weil der Film sagt, witzigerweise, als ich den Film vorgeschlagen habe, und ich hatte den vor 2 Jahren so das letzte Mal geschaut und davor über 15 Jahre jetzt verteilt, so 3, 4, 5 Mal oder so. Und meine Erinnerung funktioniert ja nicht so, dass ich mir merke, was in dem Film passiert, sondern ich merke mir eher, dass ich ein gutes Gefühl dabei hatte oder dass ich ihn mochte oder eben eher so eine Sachen wie, dass ich immer jedes Mal denke, warum kennt die Leute den nicht, weil der ist doch eigentlich schauenswert. Und jetzt als wir gesagt haben, wir sprechen uns drüber, habe ich auch so, bevor ich den Film gesehen habe, den Revue passieren lassen, habe gedacht, der Film ist schon ganz schön cheesy. Und ich habe eigentlich so ein bisschen genau mit deiner Reaktion gerechnet. Also ich habe mich jetzt nicht krass vorbereitet, da was zu gegen zu sagen, weil das will ich gar nicht. Weil der Film ist cheesy. Und ich hatte gar nicht davor Angst, dass er da cheesy ist, sondern dass der Film was anderes behauptet und das dann nicht erfüllt. Das, was die Frage, die Basti vielleicht so ein bisschen gestellt hat, also erfüllt der Film das. Und jetzt, als ich ihn dann nochmal geschaut habe, hatte ich das Gefühl, er ist wahnsinnig cheesy, aber er macht das handwerklich gut. Also genau das, was Basti mit dem Manipulieren gesagt hat, das macht er. Und das macht er gut. Und er hat dich entweder auf dem falschen Fuß erwischt oder einfach ist an dir, an deinen Interessen vorbeigegangen.
Nein, da muss ich nochmal reinhaken, weil ganz ehrlich, also ich hatte keine Erwartungen an diesen Film und es ist auch, glaube ich, nicht so, dass ich grundsätzlich einen anderen Film sehen wollte, sondern das Problem ist da, glaube ich, dass der Film sich unglaublich clever hinstellt, aber es ist dann halt an diesen Stellen für mich nicht ist. Der Film hat selber mit mir gemacht, dass ich mehr von ihm erwarte, als er liefert. Der Film schmeißt mit diesen mathematischen Dingen rum. Der Film schmeißt mit solchen Sachen rum, wie die Frau schreibt hier ihr bestes Buch, das sie je geschrieben hat. Ein Meilenstein der Buchgeschichte. Mit solchen Dingen kloppt dieser Film um sich, aber der liefert mir das nicht. Der zeigt mir das nicht. Der gibt mir das nicht in die Hand. Der gibt mir diese Tiefe nicht. Der gibt mir diese Gefühle nicht. Und das war das Problem. Also es war gar nicht so, dass ich jetzt, hätte der Film sich direkt von vornherein irgendwie als locker seichte Nummer präsentiert und das auch inhaltlich so rübergebracht, hätte ich überhaupt gar kein Problem gehabt. Denn ich komme auch mit vielen sehr locker seichten Romcoms wirklich sehr gut klar. Aber die wissen auch genau, was sie sind und wollen mich nicht für blöd verkaufen an der Stelle. Die wollen sich nicht als cleverer darstellen, als sie eigentlich sind. Und das versucht dieser Film. Der stellt sich unfassbar clever dar und für mich ist er das nicht.
Und witzigerweise hatte ich genau das befürchtet, aber was heißt befürchtet, ich habe vermutet, dass es so ist beim Schauen und ich hatte gestern das Gefühl, nicht, dass es mich stört, aber ich habe das erwartet, dass das kommt, dass der Film sich, dass der so ankommen kann und ich habe den auch so geschaut und ich hatte das Gefühl, dass es mich persönlich nicht stört, sondern dass der mir auch genug Signale sendet, ich möchte einfach nur ein bisschen interessant sein und mich ein bisschen zum Nachdenken anregen, aber du musst es, es bleibt halt weiterhin trotzdem Will Ferrell und komödiert, aber ich weiß genau, was du meinst und ja, ist spannend, weil ich in der Befürchtung, dass man so sehen könnte, den Film geschaut hatte und es bei mir nicht so angekommen ist und ich eigentlich sogar gestern beim Schauen gedacht hatte, ach, der ist gar nicht, der macht das gar nicht so schlecht, sondern dass der mich gut an die Hand genommen hat, auch nach mehrmaligen Schauen, aber spannend. Basti, was sagst du denn dazu?
Es wird ja ganz viel immer Vergleiche gezogen zu Charlie Kaufman. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen hier über Being John Malkovich. Und was der Unterschied zwischen Kaufman und ihm ist, ist schon mal einmal diese sozialkritische Komponente. Also Kaufman selber verbaut ja wirklich ganz viel Gesellschaftskritik in seine Drehbücher und Filme. Und das fehlt dem Film hier komplett. Mhm. Aber das hatten wir auch gerade gesagt, wir haben es hier eher mit so einem Rom-Com-Buddy, Rom-Com-Vehikel hier zu tun. Und ich glaube, der geht von der ganz anderen Seite halt einfach ran, also dieses ganze Drehbuch. Und da muss man natürlich sagen, der Suspension of Disbelief sollte hier relativ hoch sein. Es gibt halt wirklich so an bestimmten Eckpunkten wirklich so diesen Punkt, so wie, okay, du entscheidest dich jetzt gerade der Effektivität halber, jetzt das zu tun. Also Beispiel nochmal, Dustin Hoffman, der sozusagen anhand von einem einzigen Satz raushört, okay, du bist eine Romanfigur, weil dieser Satz kommt nur von einem Literaten, der diesen Kurs besucht hat, bla 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 bla. Das ist schon so ein bisschen so an Haaren herbeigezogen. Ja. Funktioniert aber innerhalb des Films, weil der hat ein wahnsinnig gutes Pacing und jetzt kommen wir wirklich zu so einem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, mich stört das nicht, weil der Film halt einfach, wie viele andere Filme dieser Art, die sind so clever und geschickt inszeniert. Also schon ein, diese ganze Einführungsszene mit Dustin Hoffman, was Dustin Hoffman alles da macht, also was der sich in den Mund steckt, wie viel Kaffee der trinkt. Du bist die ganze Zeit visuell irgendwie, klebst du an dem dran und siehst diese kleinen Gesten und Bewegungen, während er redet, wir gehen mit ihm auf Toilette. Wir sehen ihm dabei zu, wie er sich die Hände wäscht mit einem Drum und Dran. Halten Sie mal das. Und die Kamera hält die ganze Zeit drauf und du hast so einen richtig schönen Schlagabtausch. Du hast so eine Dynamik in der Szene. Das ist gutes Staging, das ist gutes Blocking, das ist auch toll umgesetzt. Also das macht wahnsinnig Spaß und du kannst dann besser sozusagen das ich sag mal so, einfache Drehbuch kannst du dann auch ein bisschen besser schlucken, wenn ich zumindest. Da, an der Stelle würde ich natürlich Udo recht geben, wenn du das natürlich sofort durchschaust, ist dir das egal, wie viel Mühe die sich gegeben haben, um die Szene jetzt halt in den Kasten zu bekommen. Aber ich finde es eben halt ziemlich gut gemacht. Also das guckt sich eben halt sehr gut weg und mir fällt es halt sehr leicht, dieses einfache Drehbuch da halt hier zu schlucken, weil ich weiß, der Film will eben halt auch locker leicht sein, aber gibt sich wahnsinnig viel Mühe eben halt in der Darstellung. Das hat mich schon sehr imponiert und ich mag aber auch Will Ferrells zurückgenommenes Spiel so ein bisschen. Der ist nicht drüber, der ist immer zurückgenommen und ich mochte das wirklich echt. Also es hat irgendwas. Also ich würde den gerne in noch mehr Rollen sehen, die seriös und ernst sind oder vielleicht auch mal einfach als Villain irgendwo sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also da hat der Film also auf der Ebene, also gerade was diesen Cast betrifft, eigentlich vieles richtig gemacht halt. Aber ich glaube, ja, also der Punkt, den Udo halt auch anspricht mit den Drehbuchentscheidungen, das kann ich schon irgendwo verstehen. Aber ich finde nicht, dass der Film sich einfach gemacht hat. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass er clever wirken will, als das Drehbuch ist. Der versucht natürlich Sachen zu kaschieren, aber das macht halt jeder Film. Also wirklich, jeder Film versucht sozusagen diese typischen Drehbuchstellschrauben, diese Eckpunkte, Expositionsdialoge und sonst irgendwas zu verstecken. Und wenn wir das runterbrechen, Dustin Hoffmans Figur ist nur dafür da, um die Exposition voranzutreiben, damit das funktioniert. Für nichts anderes ist der. Und gleiches gilt für Queen Latifah. Und da muss ich den Punkt von dir aufgreifen, Udo, nochmal, weil du sagst, das sind die zwei interessanten Figuren halt. Das sind halt Plot-Devices halt. Also die sind auch dafür da, dass der Film halt läuft. Die sind technisch da drin in diesem Film. Aber die SchauspielerInnen, die füllen es eben halt mit Leben. Und da muss ich wirklich sagen, da ist der Film so in Summe seiner vielen Einzelbestandteilchen wirklich gut gemacht. Aber ja, Drehbuch ist ein bisschen flach halt. Also das ist jetzt so mein, wie kann ich sagen, so Kurzfazit, Vorwegfazit so irgendwie. Aber damit wir vielleicht mal so, damit mal eine Richtung irgendwie bekommen ins Gespräch hier.
Wir sind ja mittendrin. Ich finde das super toll, was Udo gesagt hat und auch was du gesagt hast, weil ich hatte genau das Gefühl auch, dass die Regie oder also das, was da die Leute, die das Drehbuch umgesetzt haben, machen, dass die das halt super gut machen, um mich da in die Story halt reinzubetten und mich super gut manipulieren. Und das hat bei mir halt einfach funktioniert, weil ich, glaube ich, dann ein paar Triggerpunkte habe, wo ich einfach sämtliche Zweifel sofort fallen lasse. Und die Triggerpunkte hat dann Udo nicht. Ich denke, ja, es gibt bestimmt Filme, wo ich das andersrum genauso sehen würde. Ja, und bei Udo dann einfach dass dann vollkommen Schnuppe ist, ob da unlogisch, also das Drehbuch da was vorgibt, weil du da einfach sagst, mir scheißegal, ich mag den Film. Und alles, was du gesagt hast, sehe ich quasi auch. Und mich stört's halt einfach nicht, merke ich jetzt auch gerade noch mehr. Also ich fühl mich einfach sehr gut manipuliert und tauche in diese schöne Beleuchtung. Also es ist ja auch nicht krass originell oder so, sondern es ist einfach nur technisch gut gemacht, finde ich. Es ist schön, wie die das ganze triste Leben halt auch trist in Ton-Sets da irgendwie aufbauen und brutalistische Bauten schön in Szene setzen und das mit gewohnten Kameraeinstellungen, die man halt kennt, aber trotzdem immer so, dass es interessant aussieht, einen dann von einem Punkt zum nächsten lotsen. Und ich will mich, also wie gesagt, an dem Punkt, wo der Punkt klar ist, dass jetzt Will Ferrell eine Rolle in einem gerade geschriebenen Roman spielt, ist das halt mein Triggerpunkt. Und da bin ich dabei und freue mich. Dann nehme ich diese cheesy Rom-Com-Teil, der ein bisschen zu viel Platz wegnimmt, nehme ich dann gern in Kauf und halte diese ganze Rom-Com auch für eine Art Plot-Device, die ein anspruchsvollerer Film vielleicht durch eine andere Sache erfüllt hat, hätte, weil dieser Film dreht sich ja um Befreiung Alltag, aus dem tristen Alltag, und die hätte man anspruchsvoller, wie Basti gesagt hat, sozialkritisch irgendwie müssen, hätte jetzt keine Rom-Com sein müssen, hätte was anderes sein können, der Film möchte halt nicht ernst sein, das sagt er an der Stelle. Ja, aber da hatte mich der Film mich schon so sehr, und spätestens dann auch mit Dustin Hoffman, der da ein bisschen was über Literatur schwafelt und das so aneinanderreiht, dass es halt, das muss ich Udo zugestehen, so intellektuell klingt, dass ich denke, oh, da habe ich ein bisschen was zum Nachdenken, und während ich drüber nachdenke, läuft der Film schon weiter, so dass ich gar nicht das Gefühl habe, richtig festzustellen, ob das jetzt Hand und Fuß hatte. Und ja, da ich tauche halt in den Film ein und finde die Arbeit, die da vor allem der Mark Foster und wahrscheinlich auch der Schnitttyp und der Kamera gemacht haben und die Schauspiele, finde ich halt echt gut. Die ziehen mich rein bei dem Film. Und ich finde es spannend, dass du da nicht getriggert bist. Dass ja, du das quasi durchschaust, stimmt. Die Manipulation.
Ja, zu arg und wohin das Ganze auch führt. Ich hatte auch Momente, die mir sehr gut gefallen haben, aber das waren interessanterweise vor allem diese ruhigen Momente, die Momente, die mir wirklich dann irgendwie was für mein Gefühl geliefert haben. Ne? So der Augenblick, den er hat mit seiner Gitarre, oder auch wirklich dann der Rom-Com-Augenblick, den sie da haben, wo ich wegen der Split-Diopter-Geschichte kurz aufgebrüllt habe. Ne? Das ist also einfach eigentlich prinzipiell eine sehr schöne Szene. Also da gibt es immer mal wieder Punkte, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle in diesem ganzen Ding. Aber interessanterweise sind das dann eher diese Plot-Device-Punkte anstatt das große Ganze, weil das große Ganze mich dann eher ein bisschen aufgeregt hat oder ein bisschen ratlos zurückgelassen hat oder ne, irgendwie was dazwischen. Dementsprechend, ja, also da gibt es schon tolle Augenblicke. Und ja, ich gebe euch völlig recht. Also gerade was die Casting-Richtung angeht, wurden hier sehr gute Entscheidungen getroffen. Und auch rein visuell gibt's da gar nicht viel zu meckern. Ja, die Frage ist nur, was macht das Ganze dann im Endeffekt? Basti, ich frag dich auch mal, weil ich glaube, du hast es gerade noch nicht beantwortet. Fandest du den Film witzig, also richtig humorvoll? Hast du geschmunzelt, hast du gelacht?
Ja, habe ich sehr. Ich glaube, sehr, sehr, sehr gelacht an einigen Stellen und vor allem viel geschmunzelt habe ich. Mhm. Und gerade an Stellen, wo es nicht vermutet hätte, dass ich da lachen würde oder schmunzeln würde. Mhm. Also ich musste wirklich lachen, als er das Lied vorspielt.
Ja.
Da musste ich wirklich sehr, sehr, sehr schmunzeln, weil es ist ja seine echte Stimme und er hat eine fantastische Stimme. Und das, ich weiß nicht, das hat auch was mit seiner Art zu tun, wie der spielt. Ich sehe den irgendwie unwahrscheinlich gerne in diesem Film. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und da bringt er mich alleine zum Schmunzeln. Und also der Film steht und fällt vor allen Dingen auch viel mit ihm. Das habe ich schon festgemacht. Ja. Also das ist so seine Präsenz halt. Und die hat mich halt voll umgehauen. Oder ich habe dann so diese kurzen Momente, wo ich dann halt Linda Hunt sehe, die dann halt so kalt schneidet sich so, na, entweder nehmen sie Tabletten oder sie gehen halt zum Literaturprofessor. So, und aus diesem völlig sarkastischen Spruch, aus diesem völlig abwegigen, geht der trotzdem halt dahin. Also das war auch so ein Schmunzler halt. Ich musste schmunzeln über die bereits erwähnte Darstellung von Dustin Hoffman, wie der die ganze Zeit immer irgendetwas in diesen ganzen Szenen macht. Also diese kleinen Sachen haben mich zum Schmunzeln gebracht. Und der Film ist gar nicht so auf die großen Lacher ausgelegt. Mhm. Der ist so eher so im Kleinen ist der so angelegt. Das ist Situationskomik, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, wie sollten das mit einem anderen Cast sein. Ich habe mir auch ein paar Kritiken auch angeschaut, wo viele Leute sagen, der Cast geht überhaupt nicht und funktioniert nicht. Ich sage, ich finde schon, weil die machen ihren Job und die machen den gut. Und auch wenn die sozusagen vielleicht keine optische Chemie haben, die Schauspieler bringen mir aber Chemie rüber, die reagieren aufeinander und reagieren miteinander zusammen. Also ich finde das fantastisch. Also da war ich voll drin. Also ich weiß nicht, ob dir das deine Frage so beantwortet.
Doch, absolut, weil ich glaube, damit steht und fällt im Endeffekt auch der Film, weil ich glaube, erst dann, wenn man auf dieser Humorebene unterwegs ist, und das scheint ja sowohl bei Fried als auch bei dir zu sein, ich glaube, erst dann wirkt dieser Film, und deshalb habt ihr beide damit auch viel, viel weniger Probleme, in diese Geschichte so einzutauchen, weil der auf euch dann auch wirklich einfach sehr charmant und humorvoll wirkt. Und das hat er bei mir nicht geschafft, und ich glaube, da liegt dann das Hauptproblem. Dann komme ich nämlich ins Denken, wenn der Humor mich nicht kriegt, dann fange ich an, über die Geschichte mehr nachzudenken, über das Drehbuch mehr nachzudenken und was da so passiert, und dann kommen die ganzen Dinge, die mich halt verlieren. Und ich glaube, da ist dann der Knackpunkt. Also wer mit diesem Humor arbeiten kann, hat es einfach viel, viel leichter, in diese ja doch sehr krude geschriebene Geschichte dann einzutauchen und einfach über vieles hinwegzusehen und mal ein Auge zuzudrücken.
Ja. Ne?
Kurze Rückfrage noch kurz, Udo. Wie stehst du denn zu Charlie Kaufman-Filmen und allgemein Charlie Kaufman-Bücher?
Das ist eine mächtig gute Frage, weil ich glaube, ich kenne gar nicht allzu viel. Sagst du mir mal ein paar?
Also wir hatten gesprochen über Being John Malkovich.
Ja, den habe ich mal gesehen, aber wenig Erinnerung. Wenig kann ich gar nicht mehr viel zu sagen.
Mit den Puppenspielern und den mag ich sehr. Und ein Film, den ich eigentlich als nächstes auch vorgeschlagen hätte, als ein Film, den ich gern besprechen möchte, weil ich ihn sehr gern wieder sehen möchte, ist mit dem deutschen fragwürdigen Titel Vergissmeinnicht. Ich glaube, den kannte Basti auch noch nicht.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Und das ist, man könnte sagen, also diese, ich liebe Charlie Kaufman-Filme, ich mag die Art von Storyaufbau, das ist, erinnert mich sehr auch an Edgar Allan Poe und E.T. Hoffmann und so die klassischen Fantasy- und Romantikautoren. Und Charlie Kaufman ist die meistens, zumindest die künstlerisch hochwertige Variante davon, und Stranger Than Fiction wird nicht zu Unrecht als Charlie Kaufman-Light Film bezeichnet, weil der so alles anklingt, aber auf einer sehr cheesy Ebene halt durchspielt, aber so grob in das Feeling eintaucht, so mal ganz kurz, und das, während man nach Vergissmeinnicht eventuell erstmal nach seinem Antidepressiva greifen muss, kann man halt nach Stranger Than Fiction sich zum Wohlfühlen am Sonntagnachmittag anschauen und trotzdem in so eine ähnliche Stimmung eintauchen.
Ja, ich kann die Frage auf jeden Fall, glaube ich, nicht beantworten, weil ich glaube, ich kenne einfach nicht so richtig was von Charlie Kaufman, wo ich irgendwie drauf einsteigen könnte. Der hat er nicht auch dieses Wedding Story gemacht und sowas?
Nee.
Ist das nicht auch er?
Nee,
okay, dann schiebe ich das auch in die völlig falsche Ecke. Mhm.
Also, letzter Film, den er gemacht hat, war I'm Thinking of Ending Things.
Ja, auch noch nicht gesehen.
Den habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Confessions of a Dangerous Mind war irgendwie ganz viel in Medien.
Genau, weil es war ja auch gleichzeitig das Regiedebüt von George Clooney.
Okay. Ja.
Ich glaube, an dem Punkt bin ich leider einfach raus. Nicht so das Genre, in dem ich mich viel bewege, würde ich behaupten.
Ich habe die wilde These, dass Komödien und Horrorfilme, egal wie gut sie gemacht sind, ein sehr subjektives Genre sind, was die Wirkung angeht und ob man das mag oder nicht mag.
Ja.
Und das man das sehr gut an, also ich nehme ja IMDb als meine, wenn ich so die Massen, den Massengeschmack abschätzen möchte, wie kommt der so allgemein an und könnte das sein? Und da sieht man das sehr gut, es gibt sehr wenige Komödien und sehr wenige Horrorfilme, die sich im höheren Bereich ab 7 Punkte abspielen. Und die meisten spielen sich eher so im Mittelfeld ab. Ja, gesagt, wie meine Behauptung, dass Humor ist was ganz Subjektives. Und wenn einem der Humor nicht kriegt, kann der Rest noch so gut gemacht sein technisch, dann ist der Film halt für einen Eimer. Und beim Horror ist es was ähnlich. Also wenn einem das zu hart ist oder wenn einem das nicht gruselt, weil man auf die Effekte nicht anspricht und die Manipulation, zum Beispiel auch bei Horrorfilmen, ist genau das Gleiche. Dann könnte die noch so gut sein technisch. Während Dramen sind jetzt das Gegenteil davon, die sprechen irgendwie intersubjektivere Knöpfchen an, und wenn die gut gemacht sind, dann sprechen die jeden an. Ist jetzt meine wilde These, die ich hier in den Raum werfe. Ja, und unsere Meinung gerade belegt es ein bisschen, also die auseinandergeht anhand des Films.
Wie habt ihr denn das Ende empfunden? Muss ich jetzt mal kurz dazwischen fragen. So diesen ganzen Schlusspart mit dem Umschreiben und mit dem, was dann passiert, mit dem Jungen, mit dem Bus und das Ganze.
Da kann ich was dazu sagen, weil kurz vor dem Schluss habe ich mir die Frage gestellt, egal wie der Film jetzt ausgeht, eigentlich könnte es jetzt nicht mehr verkacken, egal ob es jetzt sozusagen als Tragödie endet oder als Komödie endet, ist mir beides gleich. Mhm. Ich war damit fein. Und das war mir auch egal. Und dann kommt dann das Ende und dann erklärt sich das Ende auch noch selber. Sprich, also da haben wir sozusagen nochmal diesen komplett metareflexiven Moment eben halt, wo die wo die Autorin nochmal erklärt, warum sie jetzt ihn doch nicht sterben lässt, ihn weiterleben lässt, und das nochmal alles erklärt. Und das wird da, gleich mit aufgegriffen. Und ich glaube, das war bei einigen negativen Kritiken, die ich gelesen habe, so mit so einem Kernpunkt, wo die gesagt haben, das ist jetzt riesengroßer Mist. So machst du es dir aber ganz schön einfach, Film.
Ja.
Ich finde nicht, dass der Film sich das jetzt einfach macht, weil er braucht ja ein Ende. Und natürlich könnte man das auch als Tragödie enden lassen. Die Frage ist aber auch nur, warum? Und der Film war vielleicht auch, also der war nicht vielleicht, sondern der war auch gar nicht so angelegt. Der wollte schon auf einer guten Note enden. Das heißt also, dann hast du es hier wirklich mit einem sehr luftig leichten Film halt zu tun. Damit war ich übrigens auch fein, weil der Rest des Films ja auch eher luftig leicht war und diese ganzen existenzialistischen Fragen, die der Film am Rande stellt, aber nie in den Mittelpunkt rückt, hatten halt keine Gravitas. Also ich bin mit dem Ende halt auch fein und es ist ein bisschen schludrig dahingerotzt, aber es wird eben halt es wird halt wunderbar getragen von wirklich diesem ganzen Ensemble, die den Film gemacht haben. Also die scheinen das ja wirklich alle gemocht zu haben, weil die waren da alle mit wirklich echt cool dabei und es fühlte sich irgendwie richtig an, obwohl ich weiß, also mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Feinschliff und ein bisschen mehr, er hätte ein anderer Film draus werden können, ja. Er hätte ein komplett anderer Film draus werden können, aber es ist halt dieser Film geworden und für das, was es ist, finde ich das eigentlich ziemlich cool.
Ja.
Ich finde es ich finde es auch gerade so okay. Es ist das Ende ist nicht so, dass ich dann sage, oh, perfekt zu Ende gebracht. Sondern so ähnlich wie Basti gesagt hat, es fühlt sich nach einem Ende an, das wurde so vorbereitet, das war irgendwie so in der Art zu erwarten und das wird sich halt zurechtgebogen, wie der Film auch, der ist ja die ganze Zeit so ein bisschen selbstreflexiv. Siehe die Tragödie versus Komödie Diskussion. Oder das Thema, ja, und dann sagen die halt, ist halt dann eben kein gutes Ende, aber dafür sind wir halt human und die Figur liegt, erlebt weiter. Während ich aber jetzt beim Schauen jetzt vor allem sagen kann, ich hatte das Gefühl, der baut am Ende nochmal so böse eine Dramastimmung auf, dass man sich schon fast wünscht, dass der Film doch nicht als Komödie. Also ich habe da fast so ein bisschen gedacht so, Mann, wäre das jetzt vielleicht doch cool, wenn es als Tragödie endet. Aber ich glaube, es wäre genauso schal gewesen mit dem, was davor passiert ist, weil es eben der Ton da bevor es am Ende nochmal so leicht tragischer wird, halt zu leicht war. Also ich glaube, egal welches Ende, also erstmal in den groben Kategorien, ob tot oder nicht tot gesprochen, es wäre, beides hätte sich nicht perfekt angefühlt, weil der Film sich bewusst die Option die ganze Zeit offen lässt und da hin und her schwankt. Das ist nicht zu... ja, zufriedenstellend sein kann. Und es fühlt sich genauso an, wie ist okay jetzt. Und der Film bis dahin hat mich gepackt, aber das Ende ist jetzt so, ja, ist jetzt halt so. Aber ist nicht zufrieden, ist nicht so richtig zufriedenstellend.
Ich war richtig gerne enttäuscht.
Das wundert mich gar nicht.
Ja, ich war richtig gerne enttäuscht, weil ich dachte, boah, jetzt einmal traut der Film sich mal aus dieser Norm, in der er sich die ganze Zeit bewegt, rauszuspringen und nicht das zu tun, was ich erwarte und mutig zu sein. Und dann rumst er vor den Bus und dann ist auch fini und der Abspann rollt. Und natürlich war es dann nicht so. Und es kam quasi genau das, was erwartbar war und was, glaube ich, auch der denkbar einfachste Weg war. Und baut dann noch eine wieder so richtig... so ein cleveres Ding darüber, also extra so ein gesprochenes Ding, um das dann zu erklären. Ich war wirklich enttäuscht an dieser Stelle, weil ich dachte, ach komm schon, das eine Mal da raus aus dieser Nummer, das eine Mal wirklich ein bisschen ausbrechen und ein bisschen Kante zeigen und einmal Ellenbogen durchdrücken, hat er leider nicht gemacht. Fand ich schade. Kann man den Film jetzt nicht groß ankreiden und ich finde es auch okay, dass man mit einem guten Gefühl da rausgeht. Aber für mich ganz persönlich hätte, glaube ich, dieses edgige Ende einen besseren Film daraus gemacht. Ganz persönlich. Wäre ich, glaube ich, zufriedener mit rausgegangen, weil dann hätte ich, glaube ich, eher einen Ansporn gehabt, mehr über den Film noch nachzudenken, als dann mit diesem seichten, cheesy Cheesecake-Ende, das mich kurz in den Arm nimmt und dann geht.
Da habe ich tatsächlich noch eine Frage, weil es mich selber da beschäftigt hat und zwar, ich hätte mir das auch so gewünscht, okay, der Abspann rollt und dann wird aber der Abspann angehalten, der Abspann geht wieder zurück und du siehst sozusagen wieder dieses Gespräch. Sollte ich den wirklich so sterben lassen? Und dann hält sie ja wie so eine Art, so eine kleine Mini-Rede eben halt. Wenn ich weiß, dass ich Leben erschaffen habe, was jetzt in der Echtwelt ja auch lebt, dann töte ich ja jemanden wissentlich und das will ich nicht. Und dass man diesen Part halt einfach, weil das ist ja wirklich ein philosophischer Part, den hast du in Star Trek in so vielen Folgen besprochen. Mhm. Man denkt an diese ganzen Data-Folgen oder wenn der Holodoktor zum Beispiel auch eine, wenn es darum geht, ist es jetzt eine Person mit Rechten oder eben halt sowas halt. Und sowas in dem Fall hier sozusagen auch, dass du das ein kleines bisschen größer machst, dass du das auch schon ein bisschen vorbereitest irgendwie. Na, das hätte ich vielleicht ganz cool gefunden, mhm. weil dann hätte man anders über das Ende sprechen können. Jetzt haben wir ein locker, leichtes Rom-Com-Ende. Ja. Die haben sich am Ende, alles ist ganz cool und die Uhr, die eigentlich in diesem Film gar keine große Rolle wirklich spielt, also die ist für mich so ein ganz merkwürdiger Punkt eigentlich, die Uhr.
Total.
Weil ich habe die dann auch jedes Mal wieder vergessen, die hat eigentlich keine große Rolle und auch am Ende wirkt es auch alles so, die Uhr ist so einfach ein kleiner Kniff im Drehbuch, aber viel Bedeutung hat die da nicht wirklich. Das hat dann auch Abzüge dann in der B-Note dann bei mir gebracht, auf jeden Fall.
Ja, bei der Uhr fragte ich mich die ganze Zeit, wieso diese verdammte Uhr? Gib mir bitte irgendeinen Grund an die Hand. Okay, ein Film muss mir nicht immer alles erklären, ne? Aber das Ding kommt immer wieder und taucht immer wieder irgendwo auf und wird immer mal wieder kurz in den Vordergrund gespielt. Und ich frage mich jedes Mal, warum? Was soll ich mit dieser blöden Uhr?
Das ist der gleiche Punkt wie bei vielen anderen, was du gesagt hast. Ich gehe da mit, aber, also was du sagst, aber ich gehe auch mit dem Film mit, weil der mich halt abholt und ich verzeihe dem das. Aber ich habe genau das gleiche auch gedacht und denke so, man denkt da erst, also ich habe da erst gedacht, bestimmt wegen, weil der so ein Zahlenfetischist ist und Uhrzeit passt schon, aber trotzdem, es wird nie so verfestigt, dass man denkt, es macht Sinn und es ist wirklich zu abstrakt. Ja, es sieht halt nett aus. Es ist wirklich so ein Gimmick. Ja. Aber was, der Film ist nicht mutig. Das ist das, was du eigentlich sagst und wo ich auch mitgehe. Der Film ist nicht mutig, sondern der piekst immer nur mal so ein bisschen rein, bestimmte Sachen, ein paar ernste Themen, ein paar intellektuelle Themen und piekst das nur so an. Aber der möchte dich halt nicht von deiner Sonntags-Mittagsessen-Schwere wegholen, sondern er möchte dich auf der Couch lassen und sagen so, da draußen gibt's noch ernste Themen, denk mal kurz drüber nach, aber eigentlich wird alles gut am Ende. Also es ist halt ein leichter Film, mit der halt die ernsten Themen nur anpiekst. Und da komme ich bei dem Film klar. Ja.
Das ist sehr treffend formuliert. Ich musste auch gleich dran denken. Ich glaube, meine Mom würde diesen Film sehr mögen. Das ist einfach so ein, wie du gesagt hast, so ein schöner Sonntagnachmittag-Film, den man mal ganz entspannt weggucken kann und 3 Stunden später die Hälfte wieder vergessen hat. Ich glaube, das fände sie gut. Ja.
Ich ich wollte so und so den aus meiner Sicht besten Kaufmann-Film, Vergissmeinnicht, er hat einen schöneren, aber sperrigeren englischen Titel, den ich vergessen habe, gern vorschlagen und ich würde dich gern damit quälen, bald mal. Und ich habe den schon seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe den nur sehr gut in Erinnerung, aber weiß nicht mehr, ob das dem standhält. Und ich würde behaupten, der müsste ein paar von den Kritiken, die du bei dem Film anlegst, besser ausführen. Und
bin ich gespannt. Okay.
Ich wäre mal gespannt, ob vielleicht ob sich rausstellt, dass du vielleicht prinzipiell auf gewisse Themen nicht so ansprichst, wo die bei mir krasse Triggerpunkte sind, oder ob das tatsächlich, ob du dich einfach nicht so leicht manipulieren lässt und dass der Kaufmann-Film besser macht.
Wäre mal ein Experiment wert.
Also ich glaube schon, dass der Udo sich gut manipulieren lässt und sogar sehr gut. Es kommt bloß darauf an, welche Triggerpunkte hier
stimuliert werden. Das glaube ich auch. Es gibt ja auch vergleichbare Regisseure, die ähnliche Dinge machen, die ich sehr schätze und sehr mag. Ich glaube, es ist hier in dem Fall wirklich speziell dieser Film, gepaart mit dieser Art Humor, halt mit dieser nicht so unbedingt Edginess, sondern wirklich eher, dass das alles sehr angepasst und sehr gleichförmig ist und dann auch noch mit dem Hauptdarsteller, mit dem ich vielleicht nur bedingt was anfangen kann. Also ich glaube, das sind einfach so diese Punkte, die da zu viel sind, die mir das Ganze erschweren. Ja, aber ich bleibe nach wie vor dabei, der Film ist kein Totalaussetzer. Das möchte ich überhaupt ganz und gar nicht behaupten. Das ist nicht der Fall.
Okay. Also ich habe es ja schon mehrfach gesagt und ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Ich finde, der Film, der hat wahnsinnig viele, viele coole Ideen drin. Viele kleine Ideen hat er halt auch drin.
Ja.
Das sind ganz viele kleine Momente und du kannst den Film teilweise anhalten und findest da irgendwelche Informationen drin. Also der ist sozusagen wirklich so Meta to the Max, kann man fast schon sagen. Das Problem ist, man sieht es nicht immer. Weil diese Rom-Com-Element doch sehr stark im Vordergrund ist. Das wiederum funktioniert aber trotzdem, weil die Chemie zwischen diesen beiden ja auch irgendwo stimmt und ich diese Welt auch irgendwie finde ich die ganz, die finde ich schon sehr abstrakt und irgendwie hat die auch irgendwas, diese ganze Welt. Da war ich ganz gut drinne. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen schade, dass der Film sich in so vielen Details so viel Mühe gibt und du leider nichts davon siehst. Das ist echt ein bisschen schade. Jetzt vielleicht einfach mal dieser kurze Moment. Dustin Hoffman fragt dann immer den Will Ferrell, ob er jetzt gerade die Stufen und gezählt hat oder wie lange das Wasser läuft und sowas halt. Und ich dachte mir so, sag mal, spielt der jetzt gerade auf sich selber an, auf Rain Man?
Ja, genau.
Weil da macht er das ja die ganze Zeit.
Das ist definitiv eine Anspielung, ja.
Genau, und das ist ja nur einer von wenigen Momenten halt, dass Tom Hulce da eben halt kurz mitspielt und Linda Hunt den Art und Weise, wie sie was sagen halt, das ist ja beim Casting wirklich super aufgepasst. Das geht dann wieder auf an solchen Stellen. Also muss ich sagen, das ist immer so ein Up and down, würde ich sagen. Aber so ganz grundsätzlich in der ganzen Umsetzung, die Inszenierung. Der Film ist zum Großteil, da war ich auch sehr überraschend, in der Kamera geschnitten. Also die Einstellungen, die sind klar, die sind fest. Und der Mark Foster, der wusste ganz genau, wie der Film am Ende dann auch seine Form haben soll. Und da muss ich wirklich sagen, es ist kein Wunder, dass die ihm dann auch den James Bond angetragen haben. Den ich persönlich mit als einer der schlechteren Daniel Craigs leider sehe, weil das ist ein komplettes Schnittmassaker. Aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe, da weiß ich ganz genau, okay, es lag bestimmt nicht an Mark Foster, sondern eben halt auch an Produktionsbedingungen. Die Lindsay Doran, die hat hier wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht. Das muss man ja wirklich sagen, weil so ein Film steht und fällt wirklich echt mit einem guten Produzenten oder guter Produzentin. Und hier merkt man das schon bei den Locations, dass die sich dafür entschlossen haben, das auch ganz viel drin zu drehen, dass die aber, du siehst, dass die on Location gedreht haben, dass du diese Skylines da hast, dass du da wirklich tolle Hintergründe hast. Also das sind ganz viele coole Entscheidungen. Der hat so einen ganz coolen Look und Style. Der fühlt sich modern an, obwohl er ja selber jetzt auch schon wieder 17 Jahre alt ist. Und so alles in allem kann man wirklich sagen, ein Drehbuch hätte ich mir wirklich echt ein bisschen mehr gewünscht, weil die Thematik gibt eben halt wirklich sehr viel her. Aber in der technischen Umsetzung hat es dann rausgerissen. So ein bisschen so ähnlich wie bei Red Sonja, bloß auf einer anderen Ebene halt. Aber da waren es auch die technischen Aspekte, die dann am Ende mir Spaß gemacht haben. Und ich hatte natürlich auch Bock auf das ganze Cringe-Fest. Und hier habe ich eben halt ein Rom-Com-Fest. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Amen.
Ich stimme dazu. Ich finde, es ist ein Film, der mit viel Liebe gemacht wurde, aber eben bestimmte Seiten zum Klingen bringen muss, die halt individuell sind. Und bei mir bringt er die zum Klingen. Ich kann mich da drin baden und über die Schwächen hinwegsehen. Ich sehe da, also mich wirft das der Rom-Com-Teil meistens eher ein bisschen raus, weil ich einfach dem Will Ferrell gern folge. Und wie gesagt, diesen Meta-Spaß, den sie sich da auf flache Ebene erlauben. Aber es ist ein cheesy Wohlfühlfilm für mich. Mit eben ein bisschen melancholischen Untertönen, die ich einfach genießen kann.
Mein Fazit habe ich ja eigentlich schon ausgebreitet, deshalb mache ich das mal ultra kurz. Ich lese einfach nur mal die letzte Spalte meiner Notizen vor. Da steht: Ziellos, kein Humor, keine Spannung. Wieso passiert das? Wieso sehe ich das? Film hält sich für super clever und ist gewollt schräg. Und ich habe Lust auf Cookies. So, das fasst es ganz gut zusammen. Nee, im Ernst. Gönn
dir ein Cookie.
Der Film tut nicht weh. Der macht Dinge gut. der macht Dinge weniger gut. Und ich glaube, der steht und fällt wirklich damit, ob man den Humor mag und ob man das kriegt, ob man sich da reinfallen lassen kann. Wenn man das so wie ich nicht schafft, hat man ein Problem mit diesem Film und dann wird er einen schnell nerven und auch wirklich relativ entgeistert zurücklassen. Aber wie man hier schon sieht, unter drei Leuten, zwei Leute hat er gekriegt. Und das heißt ja auch, der macht auch einiges gut und einiges richtig. Und also selbst bei mir muss ich ja sagen, ich gehe da raus und danach, der Film hat mir nicht geschadet. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Das ist einfach nur ein Film, der mich eigentlich im Kern nicht sonderlich interessiert, weil mir die Ecken und Kanten fehlen. Der ist mir zu glatt, der ist mir zu seicht, der ist mir einfach zu aussaglos am Ende und da fehlt mir dann einfach einiges. Aber es ist trotzdem ein Film, wo ich danach abschalte und denke, ja, okay, ist in Ordnung. Und dann ist auch gut. Also dementsprechend, war mal eine spannende Erfahrung. Aber ich würde nicht unterschreiben, dass der wirklich schräger als Fiktion ist.
Nee, da unterschreibe ich mit.
Mhm. Okay, das klingt eigentlich wie eine schöne Endnote, bei der wir es eigentlich auch belassen können.
Mhm. Tun wir.
Cool, sehr schön. Das war ein, etwas anderes Gespräch, aber why not? Hat Spaß gemacht und ich freue mich auch aufs nächste Gespräch und da bin ich auch gespannt, was ich dann mitbringen werde. Ja,
weißt du es noch nicht? Hast du noch nichts auf der Pfanne?
Ich weiß, was wir im Zweiergespräch besprechen werden. Mhm. Das weiß ich schon. Okay. Ihr Lieben, es hat Spaß gemacht, mit euch heute zu plaudern, auch mit Startschwierigkeiten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und ahoi.
Ja, könnt euch einen schönen Abend. Ja.